Liebe Geschwister und Freunde, bevor ich zum Thema komme, die Endzeitrede Jesu nach Matthäus 24, seien mir ein paar Vorbemerkungen erlaubt. Eine neugierige Frage pflege ich zu stellen, wenn ich frisch hierher komme: Wer ist zum ersten Mal hier? Dankeschön, das interessiert mich auch. Und dann eine weitere Vorbemerkung. Ich sprach mit einem Pfarrer, der in der Nähe wohnt, wo ich wohne, Bezirk Stuttgart-Ludwigsburg in der Gegend. Mit dem unterhielt ich mich mal und sagte auch einiges, in was für einer Arbeit ich drinstehe und um was es da geht, auch in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, die ich herausgeben darf. Ich habe ein paar Probenummern an der Pforte abgegeben, wen das interessiert, wer sie noch nicht kennt. Ja, und da sagte ich dem Pfarrer, uns geht es da auch ums prophetische Wort. Rückfrage des Pfarrers, was verstehen Sie darunter? Aha, da ging mir ein Licht auf, dass nämlich der Begriff prophetisches Wort nicht in allen Köpfen aller Frommen das Gleiche bedeutet, sondern wir verstehen ja darüber das prophetische Wort der Bibel. Biblische Prophetie, biblische Heilsgeschichte, dass wir Dinge richtig einordnen können. Nun, auch aus der Bibel geht hervor, dass Prophetie nicht bloß Zukunftsprophetie ist, sondern auch die Gegenwart beleuchtet. Es gibt auch eine seelsorgerliche Prophetie. Aufdecken geheimnisvoller Dinge, sei es in der Zukunft liegend, sei es aber auch im Herzen eines Menschen. Aber es gibt offenbar noch andere Meinungen, Prophetie, prophetische Woche, was könnte das sein? Aus Norwegen oder USA eingeflogene Prophetinnen werden plötzlich vom Geist getrieben. Ich habe eine Prophetie. Nö, das haben wir hier nicht vor. Sondern wir möchten uns an das Wort halten und das prophetische Wort. Wir denken dabei an die Propheten der Bibel. Das soll uns beschäftigen. Prophetische Woche, PW. Ich hatte auch mal ein riesiges PW auf dem Rücken in jungen Jahren. Das hieß aber nicht Fachmann für prophetisches Wort, sondern was bedeutete das? Prisoner of War. Damit, wenn der Kriegsgefangene entlaufen würde auf dem Lager, die ganze französische Bevölkerung wusste, ah, da ist ein Entlassener aus dem amerikanischen Lager, entsprungener PW. Jetzt bin ich doch dankbar, dass ich auf dieser PW sein darf. Prophetische Woche und nicht mehr Prisoner of War. Ja, ein Bruder sagte mir vorhin, er habe irgendwo über Matthäus 24 gesprochen und habe gesagt, das ist kein Kapitel über die Leibesgemeinde. Großer Aufruhr. Ich hoffe, Sie machen alle so einen friedlichen Eindruck, wenn ich in ähnlicher Richtung heute früh etwas sage, dass es hier keinen großen Aufruhr gibt. Ein großer Aufruhr wäre dann berechtigt, wenn ich jemals hier sagen würde, die und die Teile der Bibel gehen uns nichts an. Aber das werde ich nie sagen. Nicht alles ist direkt an unsere Adresse gerichtet und so ist auch Matthäus 24 ganz gewiss nicht direkt an unsere Adresse gerichtet, sondern hat es zu tun mit Jerusalem, Israel, Juda. Das werde ich dann noch beweisen aufgrund der Schrift. Aber es wäre natürlich völlig falsch, von irgendeinem Teil der Bibel zu sagen, geht uns nichts an. Schon mal praktisch erbaulich dürfen wir uns alles dienen lassen zur Warnung oder zum Trost. Aber auch lehrmäßig geht uns ja nicht nur das an, was von uns, das heißt von Gliedern der Gemeinde Jesu und über den Leib des Christus gesagt ist. Dazu fiel mir eben auf dem Zimmer oben noch ein Beispiel ein, wenn ich sagen würde, das geht uns nichts an, die und die Teile der Bibel interessieren uns nicht, gehen uns überhaupt nichts an. Wir beschränken uns auf die paulinischen Briefe etwa. Das wäre genauso dumm, als wenn ein Lehrer für Erdkunde, der meinetwegen in Köln beheimatet ist, nicht Heimatkunde, Erdkunde meine ich, wenn der Erdkundelehrer den Schülern sagen würde, also wir interessieren uns nur für Köln, denn wir sind hier Kölner Bürger. Also wir können mal noch über Neuss oder Hilden oder Hahn auch noch mal reden oder Hochdahl-Millrath, wo ich Verwandte habe, da können wir auch noch mal drüber reden. Aber Düsseldorf liegt schon so weit, Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg interessiert uns überhaupt nicht oder Berlin. Und schon gar nicht wollen wir reden von Frankreich oder USA, was geht uns das an, oder gar Afrika. Das wäre ja ein törichter Erdkundelehrer, der hätte seinen Job bald los, mit Recht. Und so wäre es völlig falsch, wenn wir bei der Bibel sagen würden, das und das geht uns überhaupt nichts an. Es ist nicht alles von gleicher Wichtigkeit und mir ist natürlich Römer 8 wichtiger als das Richterbuch. Verstehen Sie das recht? Die Bibel ist ein lebendiger Organismus, unserem Körper vergleichbar und nicht alle Körperteile sind gleich wichtig. Ohne Hand, ohne Arm, wenn er mir abgeschossen oder abgenommen worden wäre, könnte ich vielleicht immer noch am Wort Gottes dienen. Ohne Kopf ging's nicht. Also Sie sehen, nicht alle Körperteile sind gleich wichtig und so ein lebendiger Organismus ist auch die Bibel. Deswegen sage ich aber nicht, ich lege keinen Wert auf meinen Arm oder meine Hand. Alles ist an seinem Platz wichtig, wenn auch nicht gleich wichtig. Und so ist das Richterbuch, was ich nannte, oder Erste Könige, an seinem Platz. Sehr wichtig, sehr bedeutsam. Aber wir haben eine fortschreitende Heilsoffenbarung mit gewissen Höhepunkten, die wir dann finden, schon auch im Alten, aber erst recht im Neuen Testament. Genug der Vorrede, es geht in Matthäus 24 um Jerusalem, Israel, Juda, aber auch um die Völkerwelt und die Endzeit. Das ist ein sehr aktueller Text im Blick auf die heutige Weltlage. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der vielen erkalten. Vorhin hatten wir ja das Lied von Bruder Geier, wo er in der ersten Strophe Ähnliches zum Ausdruck brachte. Und ich habe beim Singen gedacht, was hat sich inzwischen geändert, lieber Bruder Geier, seitdem du das gedichtet hast? Er lebte bis 1955. Das ist schon eine Weile her. Die Bosheit ist insgeheim schon da, so hat er sich ausgedrückt, ja. Und heute ist die gar nicht mehr so geheim, die Bosheit, ja, sondern die Bosheit, die artikuliert sich sehr offen, ja, sehr offen und sehr dreist. Heute früh Stuttgarter Zeitung aufgeschlagen, Überschriften ein bisschen gelesen, ja, Sie wissen ja, wie viele Negativüberschriften es da immer gibt. Enkel erschlägt Großmutter, Enkel erschlägt Oma und zündet Haus an. Enkel erschlägt Oma und zündet Haus an. Nicht im fernen Asien oder Afrika, hier gar nicht mal so arg weit von hier in Bühl war das passiert. Er brauchte nämlich Geld. Und was macht man da? Da bringt man seine Oma um und um die Spuren zu vertilgen, zündet man dann nachher mit ein bisschen Benzin das Haus gleich an, ja. Aber Gott hat auch den Menschen ein Gewissen gegeben und das war bei diesem jungen 23-Jährigen noch ein wenig davon da, vom Gewissen, sodass er das dann ja gar nicht leugnete, ja, naja, ich war's, ich brauchte Geld. Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Ich gehöre nicht zu den Verkündigern, die sowieso immer alles schwarz sehen. Man hat ja die Christen verdächtigt und das stimmte mal auch in früheren Jahren zum Teil, hat das auch gestimmt, dass die Christen die ewigen Schwarzseher waren. Alles ist schlecht, oh Bub, sagte schon die Oma vor 50 Jahren, alles ist schlecht und die Menschen sind so schlecht und alles ist schlecht. Nein, es ist nicht alles schlecht. Es gibt doch so viel Nettes, nicht wahr? Die IGA ging gestern zu Ende in Stuttgart und das ist doch schön, diese Blumenarrangements auf der internationalen Gartenbauausstellung. Es gibt doch so viel Schönes, sofern der Mensch noch pfleglich und gottesfürchtig mit der Natur und Schöpfung umgeht, sofern noch Gottesfurcht da ist. Hin und wieder erlebt man ja mal ausnahmsweise in einem Laden eine freundliche Bedienung und so weiter. Hin und wieder hat jemand am Krankenbett noch Zeit für ein paar Sätze. Es gibt auch noch Positives, das wollen wir nicht übersehen. Es gibt so viel Angenehmes in der Architektur und auf den Straßen, allerdings sind die überfüllt mit Stau und so weiter. Das will ich alles nicht übersehen. Aber jede Polizeidienststelle, Sie brauchen nicht Zimmermanns XY Zimmermann fragen, das kann Ihnen jede Polizeidienststelle sagen, das liest man in der Zeitung, wie die Kriminalitätsrate enorm steigt. Und das können wir nicht auf die Ausländer einfach abschieben. sondern da sind die eigenen Deutschen auch sehr stark damit beteiligt. Und ich meine, das hat geheime Wurzeln. Die reichen zum Beispiel dahin, dass in den Elternhäusern keine Autorität mehr ist und keine Erziehung stattfindet. Weithin in vielen Häusern findet Erziehung nicht statt. Oder wenn, dann die Älteren durch die Jüngeren. Ja, das hat alles mit dem etwas zu tun, wenn man von Anfang an im Leben dran gewöhnt ist, Autorität gibt es nicht, wehe, wer etwas über mich bestimmen will, wehe, wie kann der Vater oder Mutter oder Lehrer sich sowas anmaßen, unerhört, also da muss ich wohl mal zum Messer greifen. Wer so aufwächst, da ist es kein Wunder, Gesetzlosigkeit nimmt überhand, viele Lehrer fürchten sich heute in den Schulklassen. So aktuell ist Matthäus 24. Denn da steht ja dieses Wort, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Wenn das vor 40, 50 Jahren noch so im Geheimen mehr war, im Geheimen, da ist die Bosheit, als der Bruder Geier dieses Lied dichtete, das war so etwa die Zeit vom Dr. Adenauer als Bundeskanzler, da war das doch schon noch anders, als es heute geworden ist. Viel hat sich verändert in diesen Jahrzehnten, ja, viel hat sich verändert in den letzten 4 Jahren. Matthäus 24. Ich möchte aber erstmal darauf hinweisen, was der Herr vorher sagt, am Schluss von Matthäus 23. Wen redet er da an? Die Leibesgemeinde, die es ja zu der Zeit noch gar nicht gab. Nein, er redet an Jerusalem. Er verabschiedet sich in gewisser Weise von Jerusalem. Die letzten 3 Verse von Matthäus 23 sind sehr bedeutsam. Die kennen wir wohl alle, mehr oder weniger. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen oder verwüstet werden. Der Tempel wird verwüstet im Jahre 70. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, gesegnet, gelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Sicher stand dem Herrn Jesus, als er diese Worte sprach, ein alttestamentliches Wort vor Augen, Jesaja 30, 15 bis 18. Das will ich jetzt nicht lesen, ich nenne es nur. Da haben wir etwa den gleichen Gedankengang. Gott sagt zu Israel, ihr habt nicht gewollt. Und was geschieht, wenn das Geschöpf auf die Dauer nicht will? Dann hat Gott noch andere Möglichkeiten. Außer dem Gnadenweg gibt es noch Gerichtswege. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Es kommt Gericht, Abwendung statt Zuwendung. Und das ist aber nicht das Letzte, sondern die Gerichtszeit wird beendet durch ein Biss. Ende, Wende. Bis ihr sprecht, gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Es wird wieder zu einer Begegnung kommen des Herrn mit seinem Volk. Und diese Begegnung haben wir dann ja in Matthäus 24, 29 bis 31, Wiederkunft Christi. Jetzt möchte ich erstmal lesen, ich werde natürlich nicht das ganze Kapitel behandeln, jetzt möchte ich erstmal lesen die ersten 14 Verse von Matthäus 24 und dann einige Schwerpunkte setzen. Meine Stärke ist es nicht, manche Pfarrer können das ausgezeichnet, meine Stärke ist es nicht, das bekenne ich ganz offen, dass ich mir so einen Vers aus der Bibel nehme und 60 Minuten oder 30 nur über diesen einen Vers rede, sondern ich habe gern Platz, ich habe gern Raum. So ein ganzes Kapitel oder halbes Kapitel, dann steigen wir in den Hubschrauber und machen da einen Beobachtungsflug und setzen zwischendurch zur Landung an und dann fliegen wir wieder weiter. Also ich habe gern Platz im Worte Gottes, sodass wir, das ist wohl auch der Vorteil dabei, dass wir dann Dinge im Zusammenhang erkennen. Also nichts gegen die, die das fertig bringen. Ich bin ja fast neidisch, wenn das einer schafft, dass er eine halbe Stunde an einem Satz hängen bleibt oder 60 Minuten. Das ist ja wunderbar. Das kann ich vielleicht in einigen wenigen Fällen auch mal. Aber im Allgemeinen habe ich gern Platz. Also lade ich Sie herzlich ein zu unserem Hubschrauber-Rundflug heute früh. Also Matthäus 24, und ich lese zunächst 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger oder Schüler traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht alles dies? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders, privatim, und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft, Parousie, und der Vollendung des Zeitalters, Äons? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Königreiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Schon daraus kann man viel lesen, und ich habe wirklich den Eindruck, ohne dass ich hier mit Gewalt etwas aktualisieren will, habe ich wirklich den Eindruck, das ist in den letzten Jahren noch viel aktueller geworden. Hören wir da nicht immer wieder davon? Kriege und Kriegsgerüchte. Entweder sind Kriege da oder es steht ein Krieg zu befürchten, wie im Moment in Haiti, wo die amerikanischen Kriegsschiffe schon darum kreisen. Und sollte man Hand anlegen wollen an die 1000 Amerikaner, die dort wohnen, oder die amerikanische Botschaft, dann werden die Amerikaner nicht zögern, auch Landtruppen dorthin zu schicken. Also Kriege zum Teil, Kriegsgerüchte. Wird es in Jugoslawien im Früheren noch weitergehen? Wird es der Krieg auf den Kosovo noch übergreifen? Und dann kommt Albanien ins Spiel. Und was wird dann noch alles passieren? Kriege einerseits, Kriegsgerüchte, Seuchen, Erdbeben. Das alles ist doch sehr, sehr aktuell geworden. Es geht um Israel und die Völkerwelt, speziell in der Zeit des Endes. Was bedeutet Endzeit? Bruder Muhl hat mit Recht gesagt, in der Endzeit passiert eigentlich nichts Neues, sondern Dinge, die immer schon da waren, kommen zu einer Ausreife. In der Endzeit geschieht alles ausgereift, global und mit Höchstgeschwindigkeit und technisch perfekt. Denn man könnte ja bei den Dingen der Endzeit sagen, ja, das hat es immer schon gegeben, Erdbeben hat es immer gegeben, nur war eben die Nachrichtenverbindung nicht so gut, sodass es die Leute gar nicht erfahren haben, was am anderen Teil der Welt vor sich ging. Und Kriege hat es immer gegeben und Kriegsgeschrei hat es immer gegeben, ja, aber gewisse Dinge hat es eben doch nicht immer gegeben. Ich erinnere nur an die atomaren Waffen. Gewisse Dinge gab es so früher nicht, aber dem Wesen nach gab es die Dinge schon. Sie sind endzeitlich ausgereift. Dr. Paul Müller, der in Stuttgart wohnte, schrieb einmal ein Buch über die Offenbarung, im Selbstverlag herausgegeben, ist aber vergriffen, meines Wissens, Auslegung der Offenbarung. Und da hat Bruder Paul Müller auf den Umschlag nichts weiter zeichnen lassen und drucken lassen als eine Spiralfeder. Was hat eine Spiralfeder mit dem Buch der Offenbarung zu tun? Das geht immer im Kreis herum, aber es verjüngt sich nach oben. Spiralfeder. Die Dinge bewegen sich im Kreise, wiederholen sich, aber auf jeweils höherer Ebene. Diese Spiralfeder, wenn man darüber nachdenkt, kann einem sehr viel klar machen über das prophetische Wort und was Endzeit ist. Die Dinge wiederholen sich aber auf jeweils höherer, ausgereifter Ebene, bis der Spitzenmann an der Spitze erscheint, den man auch nennt den Antichristen. Der Herr Jesus sitzt hier auf dem Ölberg und gerade vorher hat er über Jerusalem geredet. Das sagt uns schon, in welche Richtung auch die Deutung gehen muss in Matthäus 24. Israel, Jerusalem. Und dann, davon ausstrahlend, natürlich die Völkerwelt auch. Die Gemeinde als solche steht hier noch nicht im Blickfeld. Und was die Gläubigen betrifft, die der Herr hier tröstet, so sind es die Gläubigen aus Israel. Das als dann, die in Judäa wohnen, auf die Berge fliehen. So steht es ja doch sehr klar in Vers 16. Das als dann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Ganz klar wird das hier genannt. Der Herr sitzt auf dem Ölberg und er ist ja auch heilsgeschichtlich von besonderer Bedeutung. Von da fuhr er auf. Und auf den Ölberg kommt er wieder, wenn er in Macht und Herrlichkeit als König erscheint. Von dort fuhr er auf, Apostelgeschichte 1, Vers 12. Dahin kommt er wieder als König und Richter, Sacharja 14, Vers 4. Das ist nicht der Treffpunkt mit seiner Gemeinde, sondern mit seiner Gemeinde trifft er sich wo? In der Luft. Ja, das wäre schlimm gewesen, wenn ich das hier keine Antwort gekriegt hätte auf der prophetischen Woche, wo manche schon bis zu 40 Mal, nein, manche schon 100 Mal hier auf der Lahö waren, jemand, ja. Und auf der prophetischen Woche waren ja viele schon 10 Mal oder öfter. Ja, nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 trifft sich der Herr, wenn er kommt, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen in der Luft. Wir müssen also nicht aus dem Grund nach Israel reisen, dass wir sagen oder uns gar dort versuchen niederzulassen, dann bin ich gleich da, wenn er kommt. Aus dem Grund müssen Sie nicht hinfahren, sondern wir werden uns nicht verpassen. Das ist keine Frage, wo ich mich gerade aufhalte, an welchem Teil der Erde, sondern das ist die Frage, wie ist mein Herz bestellt, wohnt sein Geist in meinem Herzen, gehöre ich dem Herrn verbindlich? Das ist die Frage, wenn er wiederkommt, nicht wo ich mich gerade auf dem Erdball bewege, ob in Peking oder Washington. Wir verpassen ihn nicht, wenn wir ihm gehören. Wenn er aber wiederkommt als König und Richter, dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, Sacharja 14, 4. Und auf diesem so heilsgeschichtlich bedeutsamen Berg sitzt der Herr und gibt den Jüngern Antwort auf die Frage, wann wird dieses sein, wann wird dieses sein? Ich glaube, da hat Ihnen vermutlich Bruder Henninger schon einiges darüber gesagt, dass wir uns doch davor bewahren sollen, ein Datum errechnen zu wollen, wann der Herr wiederkommt. Ich weiß nicht, ob er Ihnen etwas über das Stuhlhofer Buch gesagt hat, was da erschienen ist, was ich auch mal besprochen habe. Allerdings, Stuhlhofer macht auch ein paar Fehler und er hat keinen klaren Blick für Israel. Aber er will ja die Dinge deshalb auflisten, hat sie deshalb aufgelistet, all die verschiedenen falschen Berechnungen. Leute, die in den USA wohnen oder Europa und dicke Bestseller geschrieben haben, wie Lindsay oder der Verleger Gerd von Schulte und Gerd, die bringen viel Gutes im Schulte und Gerd Verlag, aber eben einige vorwitzige Dinge. Und ich habe ihn einmal am Telefon gewarnt und habe gesagt, man muss bei der Prophetie auch seriös sein. Das hat er gar nicht so arg freudig aufgenommen. Wir müssen bei der Prophetie seriös sein, wir können nicht sagen, wir müssen die Dinge irgendwie sensationell machen, damit die Jugend auch zuhört. Nein, bleiben wir dem Geiste Gottes gehorsam und das ist kein Geist der Sensationsgier, das ist der Zeitgeist, der alles sensationell aufbereiten muss, schlagzeilenträchtig. Mir hat mal vor Jahren ein lieber Bruder gesagt, ja, wenn der und der und der und der sich auch verrechnet haben, aber sie haben die Leute wachgerüttelt. Aber ich war schon damals der Meinung, im Endeffekt ist der Schaden größer als der Nutzen. Denn wenn wir dann mal ein paar Enttäuschungserlebnisse hinter uns haben, der Herr kommt 1971, der Herr kommt 1975, aber 79, aber 80, aber jetzt in den 80er Jahren, hundertprozentig, aber 84. Und seien wir doch bitte still mit solchen Dingen. Schon vor Jahrzehnten hat uns der sehr nüchterne Bruder Dr. Kahn, George Kahn, ein Freund von Arthur Muhl, der sagte uns auf der prophetischen Woche Seeshaupt, vielleicht waren ja ein paar dabei, die heute hier sind, die Bruder Merz damals leitete in Seeshaupt am Starnberger See, der sehr nüchterne Judenchrist Dr. Kahn, ein Brückenbauer zwischen Israel und der Gemeinde. Ihr Jüngeren, sagte er damals, ich saß als junger Mann dabei, ihr Jüngeren, die ihr noch Chance habt, das Jahr 2000 zu erleben, legt euch nicht fest auf Glockenschlag 2000, der Herr hat auch seine Verzugszeiten. Er kann längst vor 2000 kommen. Bitte, dass wir uns nicht falsch verstehen. Er kann vorher kommen. Aber er kann auch später kommen. Der Herr hat seine Verzugszeiten. Und ich kann doch meinen Enkeln, deren ich 10 Stück habe, nicht sagen, also heiraten werdet ihr nie, Berufsausbildung erübrigt sich eigentlich auch. Ach, geht mal lieber am Fußballplatz. Was braucht ihr noch eine Berufsausbildung? Lest die Bibel, der Herr kommt bald. Ja, sicher, bald, aber wann? Ich kann kein Datum sagen. Ich kann nicht sagen, ihr werdet nie heiraten, ihr werdet nie Kinder haben. Ich kann auch nicht mal sagen, ihr werdet nie Großväter werden. Das kann ich nicht. Ich weiß das nicht. Auf der anderen Seite übersehe ich nicht die Zeichen der Ausreife. Und vielleicht haben Sie das schon öfter von mir gehört, der Landwirt, der schaut auch nicht, wenn es an die Ernte geht, auf den Kalender und sagt, Termin 15. Juli. Das hat schon mein Vater, Großvater, Urgroßvater so gemacht. Auf meinem Bauernhof wird jedes Jahr am 15. Juli geerntet. Nein, nein, das wäre ein törichter Landwirt. Er schaut nicht den Kalender an, sondern die Ausreife. Das kann in einem Jahr früher sein und kann in einem Jahr später sein. Die Ausreife, auf diese Zeichen können wir allerdings schauen und sehen dabei allerdings, dass wir auf den verschiedensten Gebieten Ethik, Waffentechnik und was es alles sei und Zusammenrücken der Völker, Zusammenschlüsse und Bündnisse dann wieder auch ein Auseinanderfallen, dass wir da allerdings in endzeitlichen Ausreife-Situationen stehen. Aber machen Sie bitte einen Fehler nicht. Sagen Sie nie, schlimmer als es heute ist, kann es nicht mehr werden. Oh, 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 ich fürchte, dass es noch schlimmer wird auf mancherlei Gebieten. Das sagt auch das prophetische Wort. Bevor die große Wende kommt, die Jesus schafft, wird es erstmal schlimmer. Denn wir bewegen uns ja zu auf die Antichristenzeit. Wir bewegen uns in der Welt zu auf eine Zeit, wo die Dämonisierung nach Offenbarung 12 zunimmt. Denn der Teufel und seine Engel kommen herab mehr und mehr. Nun wird also der Herr Jesus gefragt, wann, und mit einer Jahreszahl antwortet er natürlich nicht. Er weist auf verschiedene Merkmale hin. Das allererste, was er nennt, ist Verführung. Und auch Paulus redet ja von endzeitlicher Verführung. Auch da dürfen wir erstmal an Israel denken, denn das steht hier im Zentrum. Verführung durch falsche Christusse und falsche Propheten. Von Dr. Paul Müller haben wir im Paulus Verlag Heilbronn seinerzeit ja auch mehrere Bücher gebracht. Vielleicht liegt das Buch oben. Nimm mir, was mich quält, gib mir, was noch fehlt. Ein Leitfaden, der die verschiedensten Themen aufgreift. Dr. Paul Müller, nimm mir, was mich quält, gib mir, was noch fehlt. Da hat er auch über falsche Christusse gesprochen, auf Seite 22 bis 25 und ihrer etliche genannt. Kriege und Kriegsgerüchte. Aus dem Text, den ich gelesen habe, aus den ersten 14 Versen, geht ja auch hervor, dass es sozusagen stufenweise auf die Endzeit zugeht, ja. Das kommt nicht von heute auf morgen mit einem Zauberschlag, sondern das geht stufenweise. Nähern wir uns diesen Dingen, nähert sich die Völkerwelt diesen Dingen. Der Herr Jesus hatte bestimmt nicht an ARD oder ZDF gedacht, als er gesagt hat, Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, sehet zu, erschrecket nicht. Da hat er nicht ans Fernsehen gedacht, ich will das auch darauf nicht beziehen, aber ich möchte doch sagen, ganz allgemein sagen, es ist kein Zeichen besonderer Frömmigkeit, über 90 will ich es euch ja gern gestatten, es ist kein Zeichen besonderer Frömmigkeit, wenn jemand sagt, die Welt interessiert mich überhaupt nicht, ich kümmere mich noch um mich selber, meine Gesundheit und Einkaufen und Essen und Kinder und Enkel, Punkt. Ja nun, das kann ein Mensch, der vielleicht krank, gebrechlich oder alt ist oder sich alt fühlt. Normalerweise sollten wir als Gläubige uns durchaus auch interessieren für die Dinge dieser Welt und uns da etwas informieren. Ich freue mich aber immer auch mal, wenn ich mal ein paar Tage keine Informationen kriege. So wie jetzt hier. Da interessiert mich es dann Mittwochabend oder Donnerstag umso mehr, was inzwischen passiert ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber ich freue mich mal ein paar Tage ohne Nachrichten, ohne Informationen, ganz nur eingestellt auf den Dienst am Wort. Das ist mal zwischendurch gut. Aber wir müssen es nicht für ein Zeichen besonderer Frömmigkeit halten. Das interessiert mich nicht. Was? Und auf einmal stehen die Serben vor deiner Haustür, was? Und du weißt nichts davon. Nee, da möchte ich schon vorher informiert sein. Also, ich habe jetzt übertrieben. Kriege und Kriegsgerüchte. Wie wollen wir denn für Jelzin oder Shevardnadze oder einen beten? Ich bete auch manchmal für die Leute und sage, Herr, wenn sie dich fürchten, dann gib ihnen Gelingen. Lass nicht alles im Chaos zerbrechen. Erbarme dich über dieses Russland. Wie wollen sie für Dinge in der Völkerwelt beten, wenn sie nicht ein bisschen auch informiert sind? Das sollten wir schon. Und das ist nicht nur verboten, sondern der Herr fordert ja direkt dazu auf. Sehe zu, erschreckt nicht. Kriege, Kriegsgerüchte. Vor ein paar Jahren noch, 4, 5 Jahren kurz vor der Wiedervereinigung, als die Ost-West-Entspannung kam und immer mehr die Leute aufeinander zugingen, Ost und West, Reagan und Gorbatschow trafen sich in Reykjavik. Ach, dachte man, wunderbare Zeiten, jetzt kommt bald Friede auf Erden, die große, schreckliche atomare Gefahr mit den Interkontinentalwaffen ist offenbar nicht mehr so schlimm, es wird jetzt endlich besser und dann kriegt man noch eine Wiedervereinigung geschenkt und keiner freut sich mehr. Also ich freue mich schon immer noch. Ich freue mich sehr, dass ich Ende dieser Woche dann nach Scheibenberg im Erzgebirge fahren darf, um da die ostdeutschen Geschwister auch zu begrüßen und ihnen einen Dienst zu tun. Vom 23. bis 27. bin ich, so Gott will, im Erzgebirge. Ich freue mich noch sehr. Ist es nun seitdem so geworden, was die Friedensbewegung vor etlichen Jahren meinte? Heute hört man nicht mehr so viel davon, die sind ziemlich still geworden, dass man meinte, wenn wir nur fleißig demonstrieren und dann werden wir doch Frieden auf Erden bekommen. Ihr müsst halt mehr demonstrieren. Ich habe damals schon immer auf Daniel 9, Vers 26 hingewiesen. Heute braucht man da gar nicht mehr darauf hinzuweisen, dass die Arbeit nehmen einem die Tageszeitungen jeden Tag ab. Krieg, Krieg, Kriegsgefahr, hier Kriegsgefahr, da. Daniel 9, Vers 26, das geht auch auf unsere Zeit. Daniel 9, 26 in dieser Prophetie der 70 Jahrwochen. Da heißt es dann, ehe die letzten 7 Jahre kommen und er wird einen festen Bund, nein, 26 wollte ich lesen. Nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben, Golgatha. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, Titus im Jahre 70. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen bis ans Ende. Und das stimmt, sehen wir ja leider in der Gegenwart in reichem Maße. Krieg und Kriegsgeschrei und Kriegsgerüchte. Und der Herr Jesus sagt, das ist noch nicht sofort das Ende, sondern das ist der Anfang der Wehen. Und ich habe allerdings den Eindruck, in diesem Anfang der Wehen, da stehen wir drin. Aber es sind eben Wehen. Mehrmals kam meine liebe Frau aus dem Krankenhaus, liegt aber schon etliche Jahre, über 20 Jahre zurück und hatte so ein Bündel unter dem Arm. Ein neugeborenes Kind. Ein andermal brachte sie bloß einen Gallenstein mit. Ja, das war ich dann schon trauriger. Also Wehen, Wehen, da kommt was Neues, da wird es was geboren. Und wenn der Herr Jesus hier das Wort Wehen gebraucht, dann ist diese ganze so schreckliche Geschichte doch nicht umsonst und ergebnislos, sondern da wird etwas neu geboren. Wiedergeburt Israels und schließlich Neuwertung der ganzen Welt. Wiedergeburt Israels. Wir brauchen nur ein paar Kapitel zurückblättern in unser Matthäus-Evangelium. Dann kommen wir nach Matthäus 19, Vers 28. Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, Amen, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Throne der Herrlichkeit, auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Richten, zurechtrichten, zurechtbringen. Wiedergeburt Israels. Kann auch ein Volk an einem Tage geboren werden, fragt einmal der Prophet im Alten Bund. Hier geht es nicht um Wiedergeburt eines Einzelnen, sondern um völkische Wiedergeburt. Bei diesen Wehen wird etwas herausgeboren, vorab ein neues Israel, später auch eine neue Völkerwelt und eine neue Schöpfung. Und was der Herr in Vers 9 sagt, das geht auch zunächst mal auf das Volk der Juden, zunehmender Antisemitismus. Das erleben wir auch in der Gegenwart in mehreren Völkern gleichzeitig. Matthäus 19, Vers 28, ja, da ist von der Wiedergeburt die Rede. Auch ihr werdet in der Wiedergeburt auf 12 Thronen sitzen. 19, 28 bei Matthäus. Ja, bitte. Ich habe schon gesprochen von der überhandnehmenden Gesetzlosigkeit. Wie gesagt, ich brauche darüber nicht viel sagen. Es steht bald in jeder Zeitung, Enkel tötet Oma und zündet Haus an. War nur eine der heutigen Überschriften. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe der vielen wird erkalten. Damit sind nicht wir gemeint. Das wäre sehr schade, das wäre sehr traurig, wenn die Liebe der Gotteskinder erkalten würde. Sondern hier ist eben auch die weite Völkerwelt gemeint. Inwieweit es auf Israel zu deuten ist, lasse ich offen, es muss auch irgendwie auch hier Israel im Spiele sein mit, in einem Teil des Volkes. Aber es soll nicht gelten für die Glieder der Gemeinde, Juden oder Nichtjuden, sondern unsere Geschwister, wir. Da betet Paulus in Philipper 1, dass unsere Liebe mehr und mehr überströme. Aber in der Welt erleben wir es, wie es immer kälter wird, und auch Paulus redet davon, ohne natürliche Liebe ist der Mensch der Endzeit. 2. Timotheus 3, Vers 3. Ohne natürliche Liebe, Gottes Liebe hat der Mensch in der Welt ja sowieso nicht. Wo soll sie denn herkommen, wenn nicht der Heilige Geist im Herzen wohnt und die Liebe Gottes, die Agape Gottes ausgegossen ist? Römer 5, Vers 5, wie das bei uns allen, sofern wir verbindlich dem Herrn gehören und Kinder Gottes sind, ja der Fall ist. Der Heilige Geist ausgegossen, die Liebe Gottes wirkt, wohnt im Herzen, ist im Herzen Gottes Liebe. Wie weit wir davon im Alltag Gebrauch machen, ist eine ganz andere Frage. Wie weit das der Ehepartner und die Kinder und Eltern zu spüren bekommen, ist eine ganz andere Frage. Wie weit wir sogar von Feindesliebe Gebrauch machen gelegentlich und das praktizieren, können wir ja, nicht? Nach Römer 5, Vers 5. Ist ja die Agape Gottes ausgegossen in unser Herz. Eine andere Frage ist immer wieder die, wie weit wir von diesen gottgeschenkten Dingen auch Gebrauch machen. Ich sage es zuallererst mir selber und da ich selber diese Ermahnung nötig habe, vielleicht auch noch ein paar mehr hier im Raum. Machen wir von diesen gottgeschenkten Dingen auch Gebrauch? Wir können, was die Welt nicht kann. Wir können mit göttlicher Liebe lieben. Wir können vergeben. Wir können verzeihen, vergessen und sogar Feindesliebe üben. Und wenn wir das schon mal ein wenig hier und da praktizieren, dann ist ja schon etwas Schönes zu verzeichnen. Ich drücke mich vorsichtig aus, weil ich mich selber kenne. Aber Römer 5, Vers 5 ist Tatsache. Gehen Sie von dieser Tatsache im Glauben aus, wenn Sie Kinder Gottes sind. Der Welt aber fehlt nicht nur die Liebe Gottes, sondern das bisschen natürliche Liebe, was der Mensch hat. Liebe in Anführungszeichen hat ja sogar die Tierwelt, habe ich neulich noch im Fernsehfilm gesehen. Da gibt es so manche nette Filme. Ab und zu kommt mal ein netter Film. Ab und zu unter 50 auch mal was sehr Schönes über die Tierwelt, über diese Art Tiere und jene Elefanten in Afrika und diese Vögel und jene Vögel. Wie gesagt, ich bin keiner, der nur schwarz sieht. Ich möchte das Positive, was in der Welt noch da ist, auch positiv nennen. Ja, sogar die Tierwelt hat eine gewisse Zuwendung für die Jungen und schützt sie. Und manche Mutter setzt ihr Leben ein in der Tierwelt, um die Jungen zu schützen. Ja, das ist keine Agape Gottes, das ist noch nicht mal Menschenliebe, das ist aber Zuwendung im tierischen Bereich aufgrund des Instinktes. Und auch die Menschen haben von Natur gewisse Fähigkeiten, ein Potenzial von natürlicher Liebe, Gattenliebe, Elternliebe, Kindesliebe. Und die sind ja auch von Gott so niedlich gestaltet, sodass es ja auch nicht schwerfällt, eigentlich die Kleinen sich hinzuzuwenden, und hilfsbedürftig sind sie auch. Und diese natürliche Liebe in der Ehe, in der Familie und dann im erweiterten gesellschaftlichen Bereich, und das geht alles abwärts zur Zeit, wie wir das erleben, nicht wahr? Und ich habe wohl nicht übertrieben, wenn ich sagte, ist ja schön, wenn man ausnahmsweise im Laden irgendwo jemand findet, der noch ein bisschen aufmerksam und höflich und freundlich einem was erklärt. Wenn ich so da herumsuche, manchmal als frisch gebackener Rentner, naja, 2 Jahre ist ja nun schon her, und im Supermarkt und finde mich nicht zurecht und frag und suche, ach, da sind doch manche Leute, die sagen, sie müssen das machen und so, und da finden sie das, ah, vielen Dank auch. Aber im Übrigen ist es ja heute so, da sind sie nicht, da steht doch ein Schild, gucken sie drauf, haben sie nicht drauf geguckt, haben sie keine Augen im Kopf. Ja, und so geht das ja heute weithin in der Welt, ohne natürliche Liebe. Und in der gestrigen Sonntagszeitung der Stuttgarter Zeitung, da stand auch ein Artikel über Höflichkeit. Das merkt inzwischen die Welt selber, was bei uns alles zu kurz kommt in der heutigen Welt. Bei solcher Haltung ist natürlich auch die Höflichkeit nicht mehr da. Das hat mit dem überhandnehmenden Fernsehen zu tun, das hat mit den vielen aggressiven, brutalen Sendungen zu tun, das hat mit der heutigen Musik zu tun, das hat mit der mangelnden Erziehung zu Hause zu tun und so weiter und so weiter. Ohne natürliche Liebe. Ohne natürliche Liebe. Dann sagt der Herr Jesus noch in Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium des Reiches, wörtlich des Königreiches, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Noch ehe das Ende im engeren Sinne kommt, da denkt der Herr wohl an die letzten 3,5 Jahre, denn anschließend spricht er ja vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte, anschließend spricht er ja von der großen Drangsal. Noch ehe das Ende im ganz engen Sinne kommt, wird noch einmal das Evangelium vom Reich gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Nun gibt es christliche Rundfunkstationen, ich schätze den ERF durchaus. Einmal kam ich sogar im ERF zu Wort, selten so gezittert. Kaum war ich frisch gebackener Rentner, ich bin der Gründonnerstagsrentner 1991, da begann abends um 18 Uhr die Rentnerzeit, und am anderen Morgen fahre ich in die Schweiz zu einer Osterkonferenz, und da sitzt mein lieber Bruder Konrad Straub vom ERF und interviewt mich, aber er hat mir nicht erlaubt, dass ich ablesen darf. Nein, also das muss dann schon live sein, also ablesen, das kann jeder. Nun gut, ja, über mein Buch Urknall und Schöpfergott, warum haben Sie das überhaupt geschrieben, und wie denken Sie über Evolution und wie denken Sie über Kreation und. Gott hat viel Gnade gegeben, als ich da in einem kleinen Zimmer eines Schweizer Erholungsheims auf der Bettkante saß, und es war nicht einmal ein vernünftiges Aufnahmegerät da, das hatte er vergessen. Mein Bruder war so freundlich und hat seins ausgeliehen. Und die Qualität des Tones reichte so grad, selten so gezittert, das muss ich wirklich sagen, nicht? Über ein Gebiet, wo ich an sich ja nicht Fachmann bin von Haus aus, Bibel- und Naturwissenschaft. Ich hatte mich 4 Jahre hindurch mit vielen, vielen Büchern beschäftigt und dann Urknall und Schöpfergott niedergeschrieben zwischen 1986 und 1990. Aber der Herr gab Gnade. Also ich wünsche dieser und anderen, die auf gesundem Fundament stehen, Gottes Segen. Da wird ja nun von den christlichen Rundfunkanstalten gerne dieses Wort in Anspruch genommen. Matthäus 24, 14. Das Evangelium vom Reich muss weltweit verkündigt werden, und das machen wir heute. Ich glaube allerdings, dass der Herr Jesus doch hier noch etwas anderes meint. Evangelium des Königreiches ist schon etwas Besonderes. Wäre ein Thema für sich. Ich möchte es doch kurz sagen. Was christliche Rundfunksender hoffentlich bringen und mit Recht verkündigen, ist das Evangelium der Gnade. Und da kann ich mich nur freuen, wenn das reichlich verkündigt wird. Evangelium der Gnade, Vergebung durch das Blut Jesu. Evangelium des Königreiches ist doch wohl noch etwas anderes. Und da blicken wir mal kurz hinein in Matthäus 4 und Matthäus 9. Da finden wir 2 etwa gleichlautende Sätze. Matthäus 4 und Matthäus 9. Die Kapitel Matthäus 5 und 9 werden umrahmt, vorn und hinten, durch etwa zwei gleichlautende Sätze. Die Kapitel Matthäus 5 bis 9, und das sage ich mit Bedacht. Denn da haben wir den Messianitätserweis Jesu durch Wort und Tat. Messianitätserweis. Jesus weist sich aus als der verheißene Messias. In Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt weist er sich aus durch die Lehre, durchs Wort. Und anschließend in Matthäus 8 und 9 haben wir den Messianitätserweis Jesu durch die Taten. Das sind 10 Heilandstaten beieinander. So wie sich einst der Mose ausgewiesen hat durch 10 Plagen als der Retter seines Volkes, so hat sich der Herr Jesus ausgewiesen, nicht durch 10 Plagen, sondern durch 10 Heilandstaten. Die haben wir gebündelt beieinander, Matthäus 8 und 9. Also, Entschuldigung, wenn der Satz ein bisschen schwer ist, es wird bald wieder leichter. Wir haben den Messianitätserweis Jesu durch die Lehre in Matthäus 5 bis 7 und durch die Taten in Matthäus 8 und 9. Und dieser Beweis, dass er wirklich der verheißene Messias ist, diesen Messianitätserweis, den wir in besonderer Weise in den Kapiteln Matthäus 5 bis 9 beieinander haben, das wird vorn und hinten eingerahmt durch einen etwa gleichlautenden Satz. Den möchte ich jetzt vorlesen. Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Königreiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. 4, Vers 23 und dann Matthäus 9 noch einmal, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Königreiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Was hat er denn da wohl gesagt? Er predigte das Evangelium des Königreiches. Hat er gesagt, mein Blut wird demnächst fließen und durch den Glauben an mein Blut werdet ihr errettet werden. Es gibt die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Hütet euch da Werke hinzuzufügen. Das hat er bestimmt nicht gesagt. So wenig, dass in der Bergpredigt vorkommt. Das Blut war ja auch noch nicht geflossen. Also, es geht bei diesem Evangelium des Reiches wirklich um das Reich, um das kommende Königreich, um das Gottesreich auf Erden. Ich bin immer so traurig, dass viele Leute das Matthäus-Evangelium missverstehen, weil ein einziger Begriff falsch verstanden wird, gibt es eine falsche Weichenstellung beim ganzen Verständnis des ganzen Evangeliums. Ich sage das nicht aus Wichtigtuerei oder weil ich alles besser wüsste. Ich wüsste es auch nicht, wenn ich nicht durch Brüder und Lehrer entsprechend schon in jungen Jahren belehrt worden wäre. Da ist immer die Rede vom Himmelreich, Himmelreich, schon in den Seligpreisungen. Ihrer ist das Reich der Himmel, das Königreich der Himmel. Ja, denken die Leute, das sind also die Anweisungen, wie komme ich in den Himmel? Aha, wenn ich genügend Gutes tue, Werke der Barmherzigkeit, mich recht arm und demütig fühle im Herzen und dann noch ein bisschen traurig bin und sanftmütig, dann komme ich in den Himmel. Und wer so denkt, da geht es dann so, wie jemand mal einen früheren Hausvater hier gefragt hat, lieber Bruder, reicht's wohl? Reicht's? Denken Sie auch so, reicht's? Wenn ich all mein Gutes und alle meine Demut und Sanftmut und alles auf den Haufen zusammenwürfel und stelle mich auf den Haufen, reicht's, reicht's oder muss ich noch ein bisschen mehr tun? Völlig falsche Fragestellung, völlig falsche Frage. Wenn wir von Golgatha herkommen, reicht's immer. Und wenn wir nicht von Golgatha herkommen, reicht's nie. Hier geht es nicht um das in den Himmel kommen. Und das ist das Missverständnis, was ich so bedauere. Königreich der Himmel ist nicht eine jenseitige Sache im Himmel, ist nicht die Frage, wie komme ich in den Himmel, wie bin ich errettet und selig, wenn Jesus kommt, nimmt er mich mit, sondern das Königreich der Himmel ist das vom Himmel kommende Königreich auf Erden. So wie es im Vater unser heißt, dein Königreich komme und dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Professor Streuter, dessen Schriften ich so sehr schätze, Professor Streuter, E.F. Streuter, 1846 bis 1922, er hat mal geschrieben, wir Frommen sind so jenseits hungrig, wir können gar nicht schnell genug weg aus diesem Jammertal, also ich zitiere sinngemäß, Wir können gar nicht schnell genug aus diesem Jammertal weg, und dabei sieht aber doch der Seher Johannes nicht am Schluss der Offenbarung, wie die Erde himmelwärts fliegt, sondern wie das neue Jerusalem auf die Erde herabkommt, allerdings auf eine neue. Aber Gott hat Interesse an der Erde, Gott hat Interesse an irdischen Dingen, Gott hat Interesse an Leiblichkeit, neue Erde, neue Himmel, neue Leiblichkeit. Also das muss man auch im Blickfeld haben, und es kommt, in wie vielen Jahren kann ich Ihnen nicht sagen, es kommt irgendwann, das kann ja schon bald sein, aber morgen früh kann es noch nicht sein, eine letzte 7-Jahr-Periode muss auf alle Fälle ja vorher noch kommen, dann beginnt irgendwann das 1000-jährige Königreich Christi auf Erden. Und da ist in vielen Bibelstellen die Rede davon, nicht nur in Offenbarung 20. Offenbarung 20 sagt uns, dass es 1000 Jahre dauern soll, aber sonst ist vom Reich des Messias schon viel bei Jesaja, bei Hesekiel, Zacharia, Daniel und überall die Rede. Und dieses Reich meinte auch Jesus, wenn er zu den Jüngern sprach, er meinte kein anderes Reich, als was die in ihrer damaligen Bibel finden konnten im Alten Testament. Kein anderes Reich, das vom Himmel kommende Königreich, das nicht wir machen, das er macht zu seiner Zeit und Stunde. Und die Eintrittsbedingungen in dieses Reich, wo die Nationen nach Jerusalem strömen, um Lehre zu empfangen, die Eintrittsbedingungen in dieses Reich haben wir zum Beispiel in den Seligpreisungen. Die da hineinkommen, sind nicht errettet im Sinne, wie man heute durch Glauben errettet wird, sondern sie werden dann belehrt von Jerusalem aus. Jesaja 2, 2 bis 4. Und wie Buddha Karl Geyer zu sagen pflegte, alle Atheisten und Antisemiten werden vorher ausgeschieden. Und die anderen Gottesfürchtigen, Barmherzigen dürfen hinein in dieses Reich, sind damit nicht errettet oder Leibesglieder, aber sie sind gottesfürchtige Menschen, die Eingang finden dürfen in dieses Reich, um dann belehrt zu werden. Und sie haben Hunger nach Lehre und strömen nach Jerusalem. Jesaja 2, 2 bis 4. Werfen wir noch kurz einen Blick nun auf das, was dann weiter der Herr noch sagt in Matthäus 24, 15 bis 31. Ich will dann gleich noch lesen die Verse 29 bis 31. Das sind sehr wichtige Worte von der Wiederkunft Christi. Aber was sagt er davor? Ein kurzer Überblick. Von unserem Hubschrauber blicken wir mal kurz darunter auf unserem Hubschrauber-Rundflug über Matthäus 24. Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Nun, der Herr Jesus kann ja damit nicht gemeint haben, den Gräuel der Verwüstung unter dem syrischen Antichristen Antiochus Epiphanes, denn das lag ja schon hinter ihm in der Makkabäerzeit. Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus, das war ja schon geschehen. Dieses Antichristenvorbild Antiochus Epiphanes, der auch das Heiligtum schändlich in Gräuel dort aufgestellt hat. Er muss schon von einem endzeitlichen Gräuel sprechen, und da haben wir durchaus Parallelen in Daniel 9, 27 oder Daniel 11, 31. Dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, nicht wir hier, welche Berge sollen wir denn fliehen? Hornisgrinde oder suchen wir uns was Höheres, gehen wir Richtung Zugspitze oder lieber in die Schweiz. Dass als dann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Das geht auf Leute, die noch den Sabbat halten, nicht auf uns. Vers 21, denn als dann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt, den nicht gewesen ist, noch je sein wird. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn manche jüdische Freunde oder auch jüdische Brüder und Schwestern davon nicht gern mehr was hören. Wir haben genug hinter uns, wir warten auf keine Drangsal mehr. Schlimmer als unser Hitler kann es nicht mehr kommen. Das stimmt einerseits. Ich meine, nach der Qualität des Verbrechens kann es schlimmer nicht werden, aber nach der Quantität, nach der globalen Ausdehnung kann es allerdings noch schlimmer werden. Antisemitismus weltweit, sodass man nicht mehr schnell in ein Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen kann, weil auch da der Antisemitismus ist. Es kommt, ich kann das prophetische Wort nicht anders verstehen, es kommt noch eine große Drangsal. Aber bitte, Beachten wir, was Buddha Heller sagte. Die Gemeinde hat die Drangsal der Jetztzeit, Israel hat die Gemeinde der Letztzeit. Schon heute erleben viele Gotteskinder an vielen Orten Schreckliches, manchmal der letzten Drangsal durchaus vergleichbar. Schlimmer als tödlich quälen kann man ja einen Menschen nicht. Und wie oft geschieht das auch heute? Wie viel Christenverfolgung gibt es immer noch? Israel hat die Drangsal der Letztzeit. Und das ist eine zusammengedrängte, verkürzte Zeit. Und das ist ein Lichtblick in dem sonst so dunklen Kapitel 24, Matthäus 24. Jene Tage sind verkürzt worden, sonst würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, sonst käme niemand lebend hindurch. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wir wissen, dass es eine letzte Jahrwoche gibt von 7 Jahren. Die hat eine Hälfte nach Daniel 9, 27, die ersten 3,5 Jahre, die letzten 3,5 Jahre. In der ersten Hälfte treten 2 Zeugen in Jerusalem auf. Die sind, so viel ich sehe, bis heute noch nicht da. Und in der letzten zweiten Hälfte, da kommt dann diese große Drangsal, die von Gott eine verkürzte Drangsal ist. Sonst würde kein Fleisch selig, ja Fleisch wird sowieso nicht selig, der Sinn ist, sonst käme niemand lebend hindurch. 3,5 Jahre kann man gelegentlich mal einen Juden auf dem Bauernhof oder sonst wo verstecken. Das hat es ja bei Hitler schon gegeben. Aber die Zeit ist immer mehr verkürzt. Es geschieht alles immer schneller. Eine immer große Hektik greift um sich. Man erlebt es ja ständig auf der Autobahn und ich denke immer, was treibt die Leute? So, was treibt die Leute? 3 Spuren, aber links, 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 nach linker wie links, wenn es geht. Und ich habe dann rechts Platz zum Fahren. Was treibt die alle so? Kann doch nicht überall eine todkranke Urgroßmutter zu Hause liegen. Da muss die irgendwas treiben. Ja, in Offenbarung 12, Vers 12 steht, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und das ist wohl der letzte dämonische Hintergrund. Bei allem anderen Dämonischen in der heutigen Welt kommt noch die Hektik. Und die Hektik führt auch zu manchen Sünden. Nicht nur beim Autoverkehr. Nicht nur die Art Sünde, die in der Flensburger Verkehrssünderkartei dann registriert werden. Durch Hektik gibt es Fehler im Beruf, durch Hektik gibt es Fehler und Sünden im Autoverkehr und durch Hektik, den Rausch der Schnelligkeit, gibt es mancherlei Sünden. Dahinter steckt letzten Endes diese Hektik. Aber ich will hinzufügen, damit ich nicht einseitig rede, es gibt auch eine freudevolle Eile. Nicht, dass Sie meinen, ich bin für absolute Trägheit und Langsamkeit. Es gibt auch eine freudevolle Eile, wie die Frauen am Grabe Jesu. Denn als ich neulich hier am Pult stand und habe auf einer anderen Konferenz gesprochen und sagte auch, alle Eile ist vom Teufel, da sagte nachher ein Bruder, so schnell kommst du mal nicht davon, alle Eile ist vom Teufel. Der hatte das wohl so verstanden, als würde ich den Trägen und Faulen und Langsamen das Wort reden. Das möchte ich nicht. Die Frauen am Grabe Jesu, die eilten, um es den Jüngern kundzutun. Matthäus 28. Es gibt eine freudige Eile, gegen die habe ich überhaupt nichts und man muss sich gelegentlich im Alltag beeilen. Dagegen habe ich auch nichts. Nur wenn das Lebensprinzip wird, wenn ein Mensch aus der Hektik gar nicht mehr herauskommt. Und ich habe schon Leute erlebt, bei denen dachte ich, der oder die will das so. Dem ist nicht wohl, wenn er nicht sagen kann, hab keine Zeit, hab keine Zeit. Dann ist ihm gar nicht wohl. Also da ist dann etwas faul. Die Zeit ist verkürzt und bei Hitler, der Hitler hatte noch 12 Jahre Zeit für seine verbrecherischen Dinge, 2 mal 6, 6 Jahre Schmeichelreden, 6 Jahre Krieg, im Großen und Ganzen geurteilt, 33 bis 39, 39 bis 45. Ab Frühjahr 39 steuerte Hitler bewusst auf Krieg zu. Der letzte Antichrist, auf den Hitler ja auch ein Vorbild war, der hat nicht mehr 2 mal 6, sondern nur noch 2 mal 3,5. Es ist alles immer mehr verkürzt zum Ende hin. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch lesen. Die Uhr, die ist wohl hier kaputt. Nicht, dass ich endlos rede, weil die Uhr stillsteht. Aber ich habe ja noch eine am Arm. Ja. Gerade merke ich, dass das Ding sich nicht bewegt. Also Matthäus 24 möchte ich zum Schluss noch lesen. 29 bis 31. Die Wiederkunft Jesu Christi. Aber nicht zur Gemeinde, sondern zu den Stämmen Israels. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Enden, von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Das ist der helle Strahl, der alles überstrahlt, was wir an Dunklem mit diesem Kapitel finden. Jesus kommt wieder, er errichtet sein Reich. Und ich fasse das nicht auf als Wiederkommen zur Gemeinde. Das wird uns in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 beschrieben. Hier geht es um alle Stämme des Landes. Wehklagen werden alle Stämme des Landes, hat die Elberfelder Bibel sehr zu Recht in Vers 30 übersetzt, wenn der Herr nach der Drangsal kommt. Und das geht zurück auf den Propheten Sacharja. Das ist eine heilsame Wehklage aller Stämme Israels. Heilsame Wehklage, wenn der Geist der Buße und des Flehens auf sie ausgegossen ist. Und sie dann in sich gehen und ihren Bruder, ihren erstgeborenen Bruder wiedererkennen, wie einst die Brüder Josefs, ihren Bruder. Sacharja 12, Vers 10, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Und dann werden so die verschiedenen Stämme dann aufgezählt nachher in Sacharja 12. Eine außerordentlich große Wehklage und Trauer. Eine heilsame Trauer, die ihnen zum Heile gereicht. Also diese Wiederkunft Christi ist das helle Licht, das all das Dunkle in diesem Kapitel Matthäus 24 überstrahlt. Es wäre eigentlich schier unerträglich, es wäre ein unerquicklicher Dienst, wenn wir nicht alles im Lichte des Kommenden sehen dürfen. Wir dürfen das Kapitel Matthäus 24 im Lichte des Kommenden sehen. Wir dürfen auch all die negativen Erscheinungen unserer Zeit im Lichte des Kommenden sehen. Dann erst sind sie erträglich. Amen.